Was war denn das Ausgangsinteresse quasi für die Erforschung der Ursprünge von Sprache? Also woher kommt das Interesse, die Ursprünge von Sprache und Kommunikation zu untersuchen?
Ja, also das Institut, an dem wir gearbeitet haben, die Abteilung für vergleichende Entwicklungspsychologie, hatte sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, also das war wirklich das Ziel, unter anderem herauszufinden, was uns Menschen einzigartig macht. Und es gibt eine ganze Reihe von Fähigkeiten, wo Menschen ganz besonders toll sind und wo Tiere natürlich super intelligent, aber es gibt einige Sachen, wo Menschen herausstechen. Und das ist unter anderem die Kommunikation. Also es gibt, soweit ich das einschätzen kann, kein anderes Tier, was sich so flexibel und so vielseitig verständlich machen kann, wie das eben der Mensch kann mit der Sprache. Und das heißt also, das ist also, wenn wir uns dafür interessieren, was uns Menschen auszeichnet oder was Menschsein ausmacht, dann ist natürlich Sprache total interessant und vielleicht auch die Ursprünge zu erforschen, einfach, ja, weiß nicht, vielleicht aus einem humanistischen Interesse aus, einfach spannend. Also es hat jetzt, ja, das ist vielleicht, man könnte sagen, eine persönliche Vorliebe oder so. Das war eigentlich das Ausgangsinteresse, ja.
Sprache also sozusagen als Spezifikum des Menschseins. Wie definiert man das denn überhaupt? Was genau ist Sprache?
Das ist natürlich eine große Frage und die Antwort darauf, was Sprache ist oder ich sag mal, wie Sprache entstanden ist und alles, was da dran hängt, steht und fällt damit, wie man Sprache definiert. Wenn ich mir vorstelle, dass wir über die deutsche Sprache nachdenken, dann gehört da sicherlich als Kulturgut auch Goethes Zitate dazu und Ähnliches oder so. Aber das ist jetzt nicht unser Ausgangspunkt gewesen. Für uns ist Sprache eher sowas wie, und das ist natürlich eine Einschränkung, aber es hilft uns, produktiv zu arbeiten. Für mich ist Sprache ein Kommunikationssystem. Also vielleicht ein System, das es uns erlaubt, uns auf Gegenstände der Umwelt zu beziehen, über Symbole. Diese Symbole können wir kombinieren. Es gibt konventionelle Regeln dafür, wie wir das machen können, sodass wir uns eben auch gut verständigen können. Also es ist gut, dass jeder nicht seine eigene Sprache spricht, sondern also nicht, dass es keine Individualsprachen gibt, sondern dass wir uns als Sprechergemeinschaft bestimmte Regeln auferlegen, damit wir eben uns besser verstehen. Und ja, wenn wir es dann schaffen können, in einem Kooperationszusammenhang, irgendwo, wo wir was gemeinsam leisten wollen, uns zu koordinieren über die Symbole, die wir und sprachlichen Laute oder was auch immer, was wir uns gegenseitig austauschen, wenn wir das schaffen, dann haben wir es eigentlich schon mit etwas zu tun, was ein systematisches Kommunikationsmedium ist. Und ja, warum nennen wir das nicht auch Sprache? Oder das könnte, also wenn wir uns fragen, was der Ursprung von Sprache ist, ist das vielleicht eine gute Arbeitsdefinition oder zumindest war das unser Ausgangspunkt.
Sprache also als Kommunikationsmittel. Es gibt ja nun weltweit tausende verschiedener Sprachen. Wie lassen sich denn die Ursprünge oder Anfänge von Sprache von Menschen überhaupt erfassen und untersuchen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Vielfalt der Sprachen auf der Welt macht schon eine Sache deutlich. Also das Schöne ist, dass es natürlich auch Leute gibt, die sich mit der Herleitung der Geschichten von Sprachen und wie sie auseinander hervorgegangen sind, beschäftigen. Also Korpuslinguisten zum Beispiel. Und die könnten uns sehr viel darüber sagen, welche Ursprungsfamilien von Sprachen es gab. Aber eine Vermutung liegt nahe, und zwar, dass Sprache nicht einfach irgendwo einmal entstanden ist, dass zwei Leute die Idee hatten, los, wir sprechen jetzt miteinander, sondern dass es an vielen Orten in der Menschheitsgeschichte immer wieder dazu gekommen ist, dass Kommunikationssysteme entstanden sind. Das wäre jetzt so ein Vorschlag. Und daraus lässt sich vielleicht auch die Vielfalt von Sprachen erklären, dass es einfach unterschiedliche Ursprünge gibt. Und dann das Zweite ist, dass man, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es, wenn man sich über den Ursprung von Sprache verständigen will, natürlich liegt er sehr weit zurück in der Menschheitsgeschichte und wahrscheinlich liegt er noch vor der Zeit, wo wir es geschafft haben, unsere Geschichte festzuhalten in Bildern oder in irgendwas, was die Zeit überdauert. Das heißt, es gibt keine Fossilien, die wir ausgraben können, die uns wirklich sagen, okay, ab hier haben sie gesprochen. Also man kann immer nur mutmaßen, aber es gibt eben, also es gibt Plausibilitätserklärungen vielleicht. Also es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, es gab auf einmal eine genetische Manipulation, dann konnten die Leute sprechen. Was weiß ich, Noam Chomsky hat das eine Zeit lang vertreten, ein berühmter amerikanischer Psychologe und Linguist. Das finden wir jetzt zum Beispiel vollkommen abwegig. Wir würden eher sagen, ja, wahrscheinlich haben die Leute schon zusammengelebt und hatten einen Lebenszusammenhang, in dem sie, was weiß ich, Nahrung suchen mussten oder sich auch, oder kooperieren mussten, weil die Menschen sind ja sehr kooperativ. Und vielleicht haben sie es da geschafft, Laute oder eben sehr wahrscheinlich sogar Gesten erstmal zu benutzen, um auf Gegenstände hinzuweisen oder sich gegenseitig auszudrücken, was sie brauchen oder was gerade in ihnen vorgeht vielleicht auch. Und vielleicht ist das eher der Ursprung, also die Möglichkeit, sich innerhalb einem Lebenszusammenhang in der Gemeinschaft zu organisieren. Ja.
Bei Ihrer Untersuchung jetzt sozusagen auf der Suche nach den Ursprüngen der Sprache haben Sie auch quasi bei den Ursprüngen der Menschen angefangen, in dem Sinne, dass Sie Kinder untersucht haben, und zwar Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren. Und wie sind Sie denn dabei genau vorgegangen?
Ja, also die Arbeit mit Kindern ist in dem Fall natürlich besonders spannend. Also ich glaube, wir haben alle die Intuition, dass wenn wir umso jünger Kinder sind, umso weniger sind sie von der Kultur geprägt. Und das heißt, wenn wir ganz, ganz junge Kinder untersuchen, dann lernen wir vielleicht was darüber aus, was das Starterpaket bei Menschen ist. Also was ist quasi vorinstalliert. Eine andere Sache ist, dass wir auch die Intuition haben, dass Kinder über die Zeit hinweg, dass ihr Denken komplexer wird. Und dass sie erst grundlegende Fähigkeiten entwickeln und dann entwickeln sich daraus komplexere Sachen. Das heißt, dass es vielleicht so ein Stufenmodell gibt. Nicht unbedingt ein scharf getrenntes, aber dass es doch irgendwie einleuchtend ist, dass sie erst einfache Sachen können und dann anspruchsvolle Sachen später dazukommen. Wenn wir jetzt Kinder testen im Alter von 3 bis 8 Jahren und wir stellen ihnen ähnliche Aufgaben und wir sehen, dass sie halt in einem Alter das noch nicht können, im anderen kommt das dann dazu und wir wissen aus der entwicklungspsychologischen Forschung, aus vielen Veröffentlichungen, welche kognitiven Entwicklungen mit dieser in diesem Zeitraum einhergehen, dann können wir natürlich mutmaßen, okay, was für kognitive Fähigkeiten sind denn jetzt eigentlich hier, was hat sich da gerade entwickelt, warum können das die 6-Jährigen und die 3-Jährigen nicht? Und das ist eben, deswegen machen wir das mit Kindern und wenn wir mit Kindern arbeiten, ist das erstmal ein großes Vergnügen und wir sind super dankbar für alle Eltern, die an diesen Studien teilnehmen und sich die Zeit nehmen, vorbeizukommen. Wir probieren das eigentlich immer so unterhaltsam wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Meistens ist das wie ein Spiel. Ich kann auch gleich erklären, was wir mit den Kindern in unserer Studie gespielt haben. Wir probieren das wie ein Spiel zu gestalten und irgendwo ist dann aber ein kleiner Kniff drin, wo die Kinder auf sich allein gestellt sind und eine Aufgabe lösen müssen, wo wir etwas darüber lernen, wie sie die Situation meinetwegen verstehen oder wie sie sich dazu in Beziehung setzen können. Das ist im Prinzip unsere Arbeit als Entwicklungspsychologen.
Gibt es da in Bezug auf das Erlernen von Sprache so einen gewissen Turning Point sozusagen? Ab wann spricht man davon, dass ein Kind jetzt sprechen kann? Also was muss ein Kind zum Beispiel können, damit die Sprache als erlernt gilt oder zur Verständigung dient?
Also ich denke, ein ganz entscheidender Turning Point, den auch Eltern an ihren eigenen Kindern oft nachvollziehen können, ist eine Sache, die noch vor den ersten Wörtern kommt. Und das ist, das nennt man in der Entwicklungspsychologie auch die 9-Monats-Revolution. Ungefähr im Alter von 9 Monaten fangen Kinder an und schauen uns richtig in die Augen, verstehen, wo wir hingucken, folgen unseren Blicken, zeigen auf Dinge, wollen sich gemeinsam mit uns auf Sachen beziehen und halten auch mal Sachen hoch und was weiß ich, sie finden ein neues Spielzeug und halten uns das ins Gesicht und sagen, guck mal, ist das nicht cool? Und wollen quasi ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und dieses einen Gegenstand in unser gemeinsames Aufmerksamkeitsfeld rücken und dann vielleicht über Emotionen austauschen, was das ist oder von den Eltern hören wollen, wie das heißt oder so. Das ist eigentlich der Ursprung. Das heißt, also würden wir sagen, diese kognitive Infrastruktur, die es ermöglicht, dass wir uns gemeinsam in einer Situation über Gegenstände auseinandersetzen. Und dann kommen eigentlich die Gesten und Wörter für diese Gegenstände noch oben drauf. Klar, und wann kann man sagen, dass ein Kind wirklich sprechen kann? Vielleicht macht es da auch Sinn, ein Stufenmodell anzunehmen. Also man könnte sagen, Stufe 0 ist sicherlich überhaupt, dass sie mit anderen Menschen an einer Situation partizipieren wollen und dazu in der Lage sind. Und ich glaube, das Ende des Spektrums ist sicherlich eine voll ausgeprägte Sprache mit Grammatik, wo jeder Artikel sitzt oder so, also einfach die Kompetenz, die wir auch bei Erwachsenen haben. Einfach, wir können uns ausdrücken, ganz flexibel und Sachen sagen, die wir noch nie vorher gehört haben, meinetwegen. Das ist sicherlich so. Und auf dem Weg dahin, ja, es liegt sicherlich das Erlernen von Vokabeln und grammatischen Regeln und vielleicht reicht uns einfach unsere eigene Intuition aus, wenn wir auf Kinder gucken und einfach sehen, okay, wow, jetzt kann sie schon das sagen. Auf einmal ruft meine Tochter morgens aus dem Bett, Mama, Papa, wo seid ihr? Statt einfach nur Mama und dann habe ich irgendwie schon, also da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut und denkt, wow, krass, jetzt hat sie das raus. Mama, Papa, wo seid ihr? Das sind so Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt ist sie schon ziemlich weit.
Mhm. Dass auch Sprache nicht unbedingt erst bei der Sprechsprache anfängt, sondern eben gewisse Vorstufen hat und als Kommunikationssystem dann eben auch schon vorher funktioniert, eben wenn man sich auf Sachen bezieht. Was passiert denn, wenn es keine gemeinsame Sprache gibt zwischen zwei Menschen zum Beispiel, wenn die sich gegenüberstehen und einfach unterschiedliche Sprachen sprechen, sei es jetzt die Sprechsprache oder auch eine andere Art der Kommunikation? Was macht das denn mit der Verständigung?
Ja, das ist eine großartige Frage und ich glaube, gerade in solchen Situationen, wo wir uns begegnen, aber nicht dieselbe Sprache sprechen, können wir ganz viel über unser Menschsein und über unseren Hintergrund als Menschen lernen. Eine Situation, die mir ganz gegenwärtig noch ist, ich war im Urlaub in Indonesien und bin mit Freunden rumgelaufen. Wir wollten abends Fisch grillen am Strand und wir hatten aber keine Fische und wollten die dann kaufen, sind zu den Fischern gegangen und haben einfach Fischgesten gemacht, weil wir überhaupt kein Indonesisch sprachen. Und die haben das sofort verstanden, dann haben wir Daumen und Zeigefinger aneinander gerieben, so nach dem Motto bezahlen und die wussten sofort und haben uns dann die Fische gegeben, aber dann konnten wir die nicht sauber machen und haben quasi deutlich gemacht, okay, also mit einer Geste, so wie so ein Beilschlag, dann mit zwei Händen, wie was auseinanderfällt, dann reingreifen, die Sachen rausnehmen. Die wussten sofort, ja, die Gräten müssen raus und auch die Innereien, sonst ist das irgendwie nicht so ein guter Fisch zum Grillen. Und was ist da eigentlich passiert? Naja, wir haben einerseits ein Medium benutzt, was total anschaulich ist, was quasi widerspiegelt, wie die Dinge in der Welt überhaupt aussehen. Also ikonische Gesten. Und eine andere Sache, die Hintergrund war, dass wir beide das gleiche Ziel hatten, wir wollten uns verstehen. Und noch dazu teilen wir eine Lebenswelt. Wir essen beide meinetwegen gern Fisch oder wissen zumindest, was Fisch ist und was wie ein guter Fisch schmeckt. Und deswegen war es ganz einfach, sich da zu verständigen. Und ich glaube, das ist eben genau das, was passieren kann, wenn man aufeinander trifft und nicht dieselbe Sprache spricht, dass man dann zurückfällt auf diese viel grundlegendere, pragmatische Form der Auseinandersetzung. Und natürlich kann man dann auch anfangen, sich gegenseitig Wörter beizubringen und versuchen, sich gegenseitig die Sprachen beizubringen. Und das ist tatsächlich auch ein ganz interessanter Ursprungspunkt für neue Sprachen, das nennt man Kreolen. Wenn Sprachsysteme aufeinandertreffen und die Sprecher immer wieder im Austausch sind, dann kommt es auch zu so einem Überschwappen von Regeln und Wörtern von einer Sprache in die andere und manchmal entstehen daraus neue Sprachen.
Und solche neuen Sprachen, ist es wirklich noch so, dass komplett neue Sprachen heute entstehen oder sind das dann eher so Mischungen aus schon Sprachen, die es schon gibt? Und wie werden solche neuen Sprachen weitergegeben oder erlernt?
Oh ja, was ist eine neue Sprache? Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass alle Eltern vielleicht auch die mit ihren Kindern anfangen, sich zu verständigen und das ganz, ganz häufig haben. Wenn man junge Eltern mit ihren ganz jungen Kindern fragt, okay, wie läuft denn das bei euch ab? Und die Kleinen haben irgendwie, fangen an, irgendwelche Laute von sich zu geben, wo die Eltern durch die geteilte Erfahrung wissen, ja, okay, immer wenn er so macht, dann will er dieses Spielzeug haben. Das ist dann quasi so ein gemeinsames Wort. Ja, da hätten wir ja interessanterweise schon so ein eigenes Vokabular, was quasi in unserem kleinen Familienkontext entstehen kann. Sprachen entstehen zum Beispiel auch einfach. Vorlage für unsere Studie war, wenn gesunde Eltern Kinder bekommen, die nicht hören können, dann sind auch die Kinder und die Eltern darauf zurückgeworfen, die Hände zu benutzen, quasi eine eigene Gebärdensprache zu entwickeln. Man nennt das auch Home Sign. Da entstehen auch in relativ kurzer Zeit sehr komplexe Kommunikationssysteme, die auch regelbasiert funktionieren, also wo es Verbindungsregeln gibt darüber, wie ich die Gesten aneinander reihen kann. Und ein ganz besonderes Beispiel, was sehr berühmt ist, ist meinetwegen die Nicaraguan Sign Languages, wo in Nicaragua die Regierung sich entschieden hat, viele Kinder, die, ich glaube, es waren Waisenhäuser und die Kinder konnten nicht normal sprechen, also sie konnten nicht hören. Und diese Kinder waren dann auf sich allein gestellt und die haben am Nachmittag zusammen gespielt und haben dann zügig auch Gesten entwickelt und ein ganzes Gestiksystem und über 10, 20 Jahre, über mehrere Generationen von Kindern, ist dann eine Sprache entstanden, die man als Nicaraguan Sign Language auch bezeichnet. Und diese Studien, diese Ergebnisse, das war, glaube ich, auch wirklich so die zentrale Inspiration für uns. Und wir haben uns halt gefragt, okay, also in diesen Studien konnte man die Entstehung von Gestik und Sprache quasi nachvollziehen. Und man konnte das beobachten im Nachhinein und Schlüsse ziehen, wie schnell das gegangen ist oder so. Und wir haben uns gefragt, okay, angenommen, wir bringen Kinder zusammen und sie können sich nicht verbal verständigen. Angenommen, wir können so eine Situation erzeugen. Wie lange dauert das, bis die Kinder quasi ein Kommunikationssystem entwickeln? Das war der Ausgangspunkt für unsere Studie.
Und was ist über die Ergebnisse dieser Studie zu sagen? Die Ergebnisse sind ja vergangenen Dezember veröffentlicht worden. Was können Sie über die Ursprünge unserer Sprache und unseres Sprechens sagen?
Ja, gerne. Also es ist wirklich eine ganze Reihe von kleinen interessanten Sachen, die wir gefunden haben, die unser Denken über Sprache ein bisschen verändern können. Aber dazu muss ich kurz erzählen, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben zwei Kinder im Alter meinetwegen von zwei Dreijährige, zwei Vierjährige, zwei Sechsjährige eingeladen und haben die in verschiedenen Räumen in unserem Institut platziert. Und die waren über Skype verbunden oder quasi eine Fernsehverbindung mit Bild und Ton. Und das haben die auch verstanden, okay, ich kann jetzt rüberwinken und dann sieht er das. Und dann haben wir ein Koordinationsspiel gespielt. Ich habe in einem Raum meinetwegen gestanden und habe dem ersten Kind gezeigt, hier, guck mal, hier ist ein Bild von dem Hasen. Und der drüben, der hat ein Bild von einem Hasen, einer Ente und einem Biber. Und kannst du dem anderen Kind, kannst du dem kleinen Johannes mal schnell sagen, dass jetzt hier der Hase dran ist? Dann hat er rübergerufen, der Hase. Dann hat er drüben meinetwegen für Manuel gezeigt, ja, es ist nicht die Ente, sondern der Hase. Und dann, wenn beide das geschafft haben, dasselbe Item auszuwählen, also sich zu koordinieren in diesem einfachen Spiel, dann haben sie einen Mobil bekommen. Dann gab es einen kleinen Preis. Oder das war immer toll, wenn das geklappt hat. Das Spannende ist, dass wir, als wir das etabliert hatten, dass sie sich gegenseitig zurufen konnten, was jetzt Phase ist, haben wir den Ton abgestellt und haben so getan, oh, jetzt ist das hier kaputt. Ah, vielleicht fällt euch ja was ein, was ihr machen könnt. Und haben dann einfach mal geguckt, ob sie von alleine drauf kommen, sich mit Händen und Füßen zu verständigen. Und das ist besonders den 4- und 6-Jährigen dann sehr leicht gefallen, den 3-Jährigen nicht ganz so leicht. Und was wir dann gesehen haben, ist erstmal, dass die Kinder, okay, sie haben es dann also geschafft, in so einem kleinen Referenzraum, wo meinetwegen drei Tierbilder sind, dieses Tier auszudrücken. Oder wo drei Handlungen sind, ein Hammer, Essen und Kämmen, dass sie das einfach durch das Darstellen der Geste machen können. Aber dann haben wir es schwieriger gemacht in weiteren Studien und haben zum Beispiel nicht nur einen Hammer, einen Kamm etc. da gehabt, sondern einen großen und einen kleinen Hammer, einen großen und einen kleinen Kamm. Das heißt, da müssen sie dann schon anfangen und müssen ein Attribut hinzufügen. Jetzt können sie, da müssen sie ihre Geste modifizieren, um quasi in diesem komplexeren Referenzraum das richtige Item zu finden. Und dann ganz am Ende haben wir es auf die Spitze getrieben und haben noch haben die Kinder auch so komplexe Sachverhalte ausstellen lassen wie, da war ein Hase und der jagt meinetwegen gerade den Elefanten. Dann ist ein Elefant, der jagt einen Hasen. Dann gibt es ein Bild, wo ein Fuchs einen Hasen jagt, ein Hase einen Fuchs jagt. Und um das auszudrücken, also um da das richtige Bild zu wählen, muss man alle Items in der richtigen Reihenfolge inklusive der Handlung darstellen. Das ist dann ein kompletter Satz. Der Hase jagt den Fuchs. Das muss man erstmal gestisch darstellen können. Und was uns dabei jetzt aufgefallen ist, ist eine ganze Reihe von Sachen. Das erste ist, dass die Kinder quasi in Windeseile erstmal die Referenz etablieren könnten, wie bei einem Charadespiel, aber sie konnten auch komplexe Regeln für die Verbindung von den Wörtern finden und diese wurden sofort verstanden. Großartig. Eine andere Sache, die wir gefunden haben, ist, dass die, wenn ein Kind eine Regel oder ein Zeichen etabliert hatte, und dann haben wir die Rollen getauscht, dass der Sender jetzt nicht, dass der Sender zum Empfänger wird und der Empfänger zum Sender. Dann hat das, wenn das zweite Kind dran war, das erste Mal diese Sachen auszudrücken, die gleichen Zeichen benutzt. Denn das Koordinationsproblem war ja schon gelöst. Das heißt, die beiden Kinder hatten für sich eine Konvention gefunden. Und zwischen vielen Paaren von Kindern haben wir ganz unterschiedliche Lösungen gefunden. Aber innerhalb eines Paares war die Lösung, die sie gefunden haben, stabil. Das war auch sehr interessant. Das heißt, wir haben ein systematisches Kommunikationssystem, was sich auf Sachen beziehen kann, das regelbasiert ist und konventionell regelbasiert ist. Und dann noch ein i-Tüpfelchen, was für uns sehr, sehr spannend war, war, dass wir wissen auch von normalen Sprachen, also von auch von gesprochener Sprache, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass Sprache immer einfacher wird oder schneller oder sie muss leicht ausgesprochen werden können, meinetwegen. Und deswegen Wörter, die wir häufig benutzen, werden kürzer und kontrahiert. Also es ist vielleicht kein Zufall, dass so ein einfaches Wort wie sein so kurz ist. Also sein ist oder so etwas in der Art. Naja, auf jeden Fall, was wir gesehen haben, ist, dass wenn die Kinder zum ersten Mal einen Hammer dargestellt haben, dann haben sie meinetwegen eine sehr ausladende Hammergeste gemacht, den ganzen Arm hoch und runter gerissen, weil sie das wirklich rüberkriegen wollten. Aber wenn sie zum dritten oder fünften Mal den Hammer darstellen mussten, dann hat es im Prinzip schon gereicht, wenn sie einen kleinen, ganz dezenten Hammerschwung gemacht haben und ihr Partner, der sie erkannte, hat sofort gewusst, ah, okay, es ist wieder der Hammer, der muss ja jetzt gar nicht so großen Wind machen. Und dass wir gesehen haben, dass die über diesen kurzen Zeitraum, diese Geste hat sehr schnell abstrakt geworden und sehr konventionell und gar nicht mehr so darstellend, sondern auch ein Stück weit abstrakt. Das war eine Sache, dass wir das innerhalb von 30 Minuten beobachten konnten, hat uns auch sehr überrascht. Und was wir daraus jetzt sehen können, ist, dass Sprache anscheinend, also sehr, sehr junge Kinder schon im Alter von 4 Jahren haben vielleicht die Fähigkeiten, ein Kommunikationssystem zu entwickeln und dass man innerhalb von 30 Minuten schon sehr, sehr weit kommt und das gibt uns eine neue Perspektive darauf, wie Sprache entstanden sein könnte. Wir müssen uns nicht vorstellen, dass das über Jahrtausende sich entwickelt hat, sondern vielleicht waren auch sehr, sehr kurze Zeiträume hinreichend, um schon sehr komplexe Kommunikationssysteme entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt, den wir mit in die Diskussion mit reinbringen können, dass wir es eben richtig mal beobachten konnten, wie junge Kinder, ohne dass sie genau wussten, was sie jetzt eigentlich machen sollten, sondern einfach nur das Koordinationsspiel hatten im Hintergrund, dass die wussten, von sich aus gefunden haben, wie man das noch lösen kann, auch wenn sie nicht normal sprechen können miteinander.
Es scheint also ein ziemlich starkes Bedürfnis des Menschen zu sein oder auf jeden Fall irgendwie angelegt, dass man miteinander kommuniziert, auf welche Art auch immer.
Auf jeden Fall.